ARD.
Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ein Mitglied des dreiköpfigen Kriegskabinetts hat von Ministerpräsident Netanyahu einen neuen Plan für den Gaza-Krieg gefordert und ihm ein Ultimatum gesetzt. Der US-Sicherheitsberater im Weißen Haus hat mit dem saudi-arabischen Kronprinzen über strategische Abkommen zwischen Riad und Washington in Bezug auf die Lage in Gaza beraten. Die Ukraine meldet die erfolgreiche Abwehr eines größeren russischen Luftangriffs im Nordosten. Das sind unsere Themen heute am Sonntag, dem 19. Mai um 9 Uhr. Der israelische Politiker Gantz, Mitglied des Kriegskabinetts, hat mit einem Rücktritt aus der Regierung gedroht, sofern Ministerpräsident Netanyahu keinen neuen Plan für den Gaza-Krieg vorlegt. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
Er forderte ihn auf, bis zum 8. Juni ein Konzept für die Nachkriegsverwaltung im Gazastreifen zu präsentieren. Andernfalls werde er das Kriegskabinett verlassen. Laut Gantz müsste dieses Konzept 6 strategische Ziele beinhalten, wie eine künftige zivile Verwaltung aussehen könnte und wie die Geiseln zurückgeholt werden können. Ebenso mahnte Gantz ein Konzept an, wie die israelischen Binnenflüchtlinge wieder nach Hause können. Immer noch sind Zehntausende an der Grenze zum Gazastreifen und im Norden Israels aufgrund des Krieges aus ihren Häusern und Wohnungen geflüchtet. Bei einer Protestveranstaltung in Tel Aviv rief der frühere Ministerpräsident und Oppositionsführer Yair Lapid Gantz auf, das Kriegskabinett umgehend zu verlassen. Ohne seine Unterstützung der Regierung gäbe es keinen Premier Netanyahu mehr. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Erneut gelingt es der Terrororganisation Hamas, israelische Städte rund um Gaza zu beschießen. Das israelische Militär gab bekannt, eine weitere Leiche eines Israelis geborgen zu haben. Der 53-jährige Ron Benjamin war am 7. Oktober mit dem Fahrrad in der Nähe des Kibbutz Be'eri unterwegs, als die Hamas Israel angriff.
Der US-Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, hat sich mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman getroffen. Dabei ging es Medienberichten zufolge um strategische Abkommen zwischen Riad und Washington. Die USA bemühen sich darum, Saudi-Arabien dazu zu bringen, Israel als Staat anzuerkennen. Der Krieg in Gaza hatte die Bemühungen zuletzt wieder erschwert. Bei dem Treffen soll es aber auch um eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung und ein Ende des Krieges gegangen sein. Nach Angaben des Weißen Hauses soll Sullivan noch heute nach Israel reisen, um auch dort Gespräche über den Krieg zu führen. Die Ukraine meldet die erfolgreiche Abwehr eines größeren russischen Luftangriffs in 2 Städten der nordöstlichen Region Charkiw. Zu den Hintergründen hat Janine Albrecht auf NDR Info mit Nico Lange gesprochen. Er ist Militärexperte der Münchner Sicherheitskonferenz.
Diese neue Offensive in der Nähe von Charkiw hat Russland ja begonnen, weil die Ukraine wieder neue Waffen und Munition bekommt, nämlich mit dem Paket aus den USA, über das 6 Monate diskutiert wurde. Und Russland versucht jetzt noch das Möglichkeitsfenster zu nutzen, Schaden anzurichten für die Ukraine, während diese Hilfe eintrifft. Das hat in den ersten Tagen dazu geführt, dass Russland einiges an Gebiet übernommen hat, auch weil die Ukraine keine Verteidigungsstellung direkt an der Grenze hatte und einige Dörfer erstmal evakuieren musste. In den letzten Tagen ist aber zu sehen, dass sich die Lage stabilisiert. Es konzentriert sich jetzt auf die Kleinstadt Wowchansk, aber ein großer Angriff auf die Stadt Charkiw ist das nicht. Und Russland kommt jetzt über diese kleinen Fortschritte auch nicht mehr hinaus.
Welche Taktik steckt dahinter diesen russischen Angriffen? Denn in erster Linie bringt das ja wieder Leid für die Zivilisten dort in den Frontgebieten. Sie sagen es ja auch, einen wirklich großen Schritt macht Russland damit nicht.
In erster Linie bringt das viele tausend tote russische Soldaten. Bei Russland in offenem Gelände, wenn man mal da war, dann hat man den Eindruck, das ist offene Steppe, wo sie bis zum Horizont sehr weit schauen können. Weil Russland da einfach auf offener Plane angreift und dann natürlich die Ukrainer sich verteidigen. Dass Russland so mit den eigenen Leuten umgeht und den eigenen Ressourcen, das ist sehr unmenschlich. Und diese Fortschritte, ein paar Dörfer und jetzt die Kleinstadt Wowchansk, die sind das aus meiner Sicht überhaupt gar nicht wert. Also Russland wird da keine strategischen Dinge erreichen können. Dass jetzt Menschen zum zweiten Mal vor der russischen Besatzung fliehen müssen in der Ukraine, das ist für diese Menschen, die sehr heimatverbunden sind, ist das extrem bitter.
Was die Ukraine, die ukrainische Armee braucht auch, das sind Soldaten. Das neue Mobilisierungsgesetz, das soll ermöglichen, 500.000 weitere Soldaten an die Front zu bringen und auch die dann zu entlasten, die ja dort teilweise jetzt schon seit mehr als 2 Jahren im Einsatz sind. Wie entscheidend ist auch dieser Personalmangel für den Kriegsverlauf?
Ja, es ist in vielen ukrainischen Einheiten ein Problem, dass sie nicht voll besetzt sind. Man kann nochmal festhalten, die Front hat gehalten im Donbass und auch jetzt im Norden ist die Ukraine in der Lage, die Lage zu stabilisieren. Es sind also Soldaten da. Aber die Truppenrotation und auch ausgebildete Truppen, die Reserven bilden können, damit die Ukraine auch wieder in die Vorhand kommt, das wird tatsächlich gebraucht. Dass in einer demokratischen Gesellschaft lange diskutiert wird über so eine Frage, das sollte uns nicht wundern. Wir diskutieren über jede Frage sehr lange in Deutschland, bis wir zu einer Entscheidung kommen. Und die Fragen sind ja auch legitim. Wie wird man ausgebildet? Wie wird man ausgerüstet? Wie gibt es Gerechtigkeit bei der Mobilmachung? Es wäre besser gewesen, man hätte das schon vor 6 Monaten geklärt. Es ist gut, dass die Gesetze jetzt verabschiedet sind. Jetzt kommt aber die Frage der Ausbildung. Und es wäre gut, wenn die Ukraine die Rekruten jetzt lange ausbildet und nicht sozusagen in kurzer Zeit schnell besohlt an die Front wirft. Das ist für die Akzeptanz ganz entscheidend.
Präsident Selenskyj, der hat gerade auch eine Waffenruhe während der Olympischen Sommerspiele abgelehnt, die ins Gespräch gebracht wurde. Vorher hatte ja auch schon Russlands Präsident Putin angedeutet, dass er einer solchen Idee nicht zustimmen würde. Was müsste in diesem Krieg passieren, damit überhaupt eine Grundlage für eine Waffenruhe, für Gespräche wieder da ist und am Ende eben Russlands Präsident Putin gestoppt werden kann?
Die einzige Möglichkeit, zu einem Waffenstillstand und dann auch zu einem Weg zu einem Frieden zu kommen, besteht darin, dass Russland in der Ukraine militärisch so unter Druck kommt, dass auf der russischen Seite eine echte Verhandlungsbereitschaft entsteht. Die Ukraine versucht das auch und es sind ja in der letzten Nacht wieder sehr große Angriffe der Ukraine auf die Krim, auf militärische Standorte dort gelungen. Und ich glaube, dass das fortzusetzen könnte ein Weg sein, dass es eine echte Gesprächsbereitschaft auf der russischen Seite gibt. Müssen nüchtern festhalten, militärisch und politisch sind wir im Moment sehr weit von einer Lösung entfernt.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.